Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.
DRS1 am Freitag, 22. August. Wer die Gratulationen von diesem heutigen sonnigen Tag möchte hören, schaltet jetzt die DRS Musikwelle ein. Empfangbar ist DRS Musikwelle über Kabel, Digitalradio, DAB oder über Satellit. Und wenn ihr jetzt nicht recht wisst, wie das funktioniert, wir helfen euch hier gerne weiter. Wenn ihr Informationen braucht zum Einschalten von diesem Radioprogramm, dann gebt euch das Radiofon gerne Auskunft, Telefonnummer 0848 80 80 80. Bei uns geht's jetzt auf den Treffpunkt. Werbung, die tägliche Versuchung. Heute das Thema im Treffpunkt auf dem Eis. Jeden Tag werden wir mit ganz, ganz vielen Werbebotschaften berieselt, vom Morgen bis zum Abend über Zeitungsinserat, Plakat und Werbespots. Und die Art von so Spots, die verändert sich ja wie die Kleidermode eine Art. Zum Einstimmen ein paar Musterli aus 3 Jahrzehnten.
Xaya, regi mir Sella.
Mami!
Ja,
Mami! Er hat überhaupt nicht gebohrt!
Für einen tiefen, gesunden Schlaf!
Panizza! Du musst es nur noch essen.
Die WC-Ente ist sparsam und umweltfreundlich. Sie löst den Kalk und dann... der neue Duft. Ausser die Fidobulette. Oder Fidobulette. Oder Fidobulette.
Wer am besten schlafen will, kauft sich ein Superba-Bett.
Ein guter Tag, Sicher Express.
Ja, da hat der ein oder andere Spot sicher auch bei euch ein paar Erinnerungen geweckt. Wie ist es eigentlich erklärbar, dass Werbung uns zum Kaufen lustig macht? Und wie wird Werbung gemacht? Das probieren wir unter anderem in dieser Stunde näher aufzuzeigen. Außerdem könnt auch ihr als Werber kreativ tätig sein und dazu noch ein DAB-Radio gewinnen. Das aber dann ein bisschen später. Im heutigen Treffpunkt auf DRS1 mit dem Dani Vorler am Mikrofon, und etwas noch vergessen. Wir haben heute alles Musik, die in der Werbung schon eine prominente Rolle hatte. Der zum Beispiel war für eine Sportschuhe im Einsatz während der Fußball-WM 98. Quincy Jones.
We'll be right back.
DRS1 Treffpunkt mit Werbung, die tägliche Versuchung. Habt ihr das Gefühl, dass Werbung euch beeinflusst? Mit dieser Frage hat mein Kollege Florin Meisen ein paar Passanten konfrontiert.
Haben Sie das Gefühl, dass Werbung bei Ihnen wirkt?
Ich hoffe nicht.
Warum nicht?
Weil ich das Gefühl habe, dass ich dann beeinflussbar wäre.
Sie sollen sich gar nicht beeinflussen von Werbung?
Vermutlich schon, aber das ist ja das, was ich nicht will.
Haben Sie das Gefühl, Werbung tut Sie beeinflussen?
Ich glaube nicht. Mich beeinflusst weder Werbung noch Fernsehen, weil ich eigentlich schaue ich nicht an die Werbeschränke auf, also wie heisst die Werbekampagne. Schaue ich schon gar nicht an. Im Fernsehen probiere ich, seit 2 Jahren habe ich abgestellt.
Haben Sie das Gefühl, dass Werbung Sie beeinflussen tut?
Nein. Nein, wirklich nicht.
Warum nicht?
Weil ich es meistens gar nicht anschaue.
Nein, mich nicht.
Wie sieht das bei Ihnen aus?
Genau so. Da sind wir uns einig.
Ist es bei Ihnen? Tut die Werbung Sie beeinflussen?
Ja. Ja, also wenn man eine Werbung sieht im Fernsehen zum Beispiel, irgendein Produkt so mega abreisen wird und so, überlegt man sich schon eher, ob man das auch kaufen will oder so. Es beeinflusst einen schon, wenn man es dann schon kennt.
Haben Sie das Gefühl, Werbung tut Sie beeinflussen?
Man nicht gross, nein. Nein, eigentlich nicht.
Wie ist das bei Ihnen?
Mich auch nicht.
Also Sie sind immun gegen Werbung?
Ja, so immun. Einfach, ich falle nicht drauf rein, sagen wir es so. Ich gehe nicht etwas einfach gerade kaufen, nur weil ich es in der Werbung gesehen habe.
Ja, der Grundtenor ist klar. Bei unserer Umfrage hat niemand gern zugegeben, von der Werbung beeinflusst zu werden. Die Umfrage wäre eigentlich ein ziemlich schlechtes Zeugnis für die Werbung. Grund genug, hier jemanden einzuschalten, der sich mit Werbeforschung bestens auskönnt. Mein erster Gast im heutigen Treffpunkt ist der Emil Annen. Er ist Professor am Institut für Marketing und Handel an der Universität St. Gallen und unter anderem Werbeforscher. Emil Annen, wieso denkt ihr, habt ihr alle das Gefühl, dass sie nicht beeinflusst werden von der Werbung?
Die Werbung hat den Charakter, dass sie jedem Menschen das Gefühl lässt, er werde gar nicht beeinflusst. Lässt ihm die freie Entscheidung und von daher kann jeder sagen, ich werde eigentlich gar nicht beeinflusst.
Das heisst, die Antworten, die wir jetzt bekommen haben, da ist das Ziel erreicht. Die Leute, die merken es nämlich gar nicht.
Die merken es nicht, nein. Aber ich habe mir schon manchmal überlegt, woher ich Produktwissen habe und stelle fest, alles ist immer aus der Werbung oder von anderen Leuten und woher haben es die? Die haben es aus der Werbung. Der Mensch hat eine Charakteristik, er behält eine Botschaft, aber er weiss nicht mehr, woher das er drin halt hat.
Und er tut sich offenbar sehr gerne auch distanzieren von der Werbung. Man will ja nicht so offen zugeben, ein Opfer von Werbung zu sein.
Genau. Und jeder Mensch hat den Wunsch, unabhängig zu sein, selbstständig zu sein. Und Werbung, die eine Beeinflussung ist, passt irgendwie nicht da drin hin.
Aber warum lassen wir uns dann gleich irgendwie von der Werbung verführen?
Es ist vielleicht nicht einmal ein grosses Verführen, sondern zuerst einmal, die Werbung wird so nebendurch aufgenommen, nicht einmal unbewusst, sondern man sieht sie unbewusst und immer bleibt ein bisschen hängen. Vielleicht eine Produktabbildung, vielleicht ein Markenname, vielleicht ein Slogan und so weiter. Und mit der Zeit kommt das also so intus. Und lagert sich der Mensch ab und er tut dann das irgendwie so bei sich behalten, ohne dass er unter Umständen einen Kaufwunsch hat. Aber wenn dann tatsächlich einmal ein Kauf ansteht, dann wird dann die Werbung wirksam.
Also wenn ich das richtig verstehe, das passiert zum Beispiel beim Durchblättern von einem Heftchen von einer Zeitung oder beim Zappen durchs Fernsehprogramm. Obwohl man sich nicht interessiert dafür, bleiben gewisse Informationen einfach im Kopf. Und wenn es so weit kommt, weiss man, was kaufen.
Und meistens sind es nur ganz kleine Häppchen. Also vor allem, es kommt ein bisschen auf Produkte drauf an. Sind es Produkte, wo man gar nicht so stark betroffen sind wie aus dem tägliche Leben, die man braucht, Duschmittel, Shampoo und so weiter, da ist man nicht so stark betroffen. Die Werbung nimmt man immer so ganz nebentouren auf. Man sieht sie zwar bewusst und immer bleibt ein bisschen hängen.
Ihr betreibt Werbeforschung. Was ist das? Wie funktioniert das?
Werbeforschung hat verschiedene Aspekte. Einmal ganz konkrete, wenn es darum geht, abzuklären, wie wirkt eine bestimmte Werbung tatsächlich, wenn man sie später mal schalten tut.
Kann man das tatsächlich wirklich so hundertprozentig abklären?
Nein. Im Gegenteil, es ist ein grosses Problem dabei. Nämlich Werbung, die provoziert, da weiss man heute, und nicht so weich gespült ist und gefällt. Werbung, die provoziert, ist langfristig viel, viel wirkungsvoller. Aber diese Werbung, die stößt immer bei so Tests auf Ablehnung und auf Skepsis, weil das, was man nicht so gewöhnt ist, das tut man vorerst mal ablehnen. Und dann braucht man Zeit, bis man sie überhaupt auf irgendeine Art mal akzeptiert und gerne bekommt. Und das bringt man mit keiner Forschung an.
Aber dann seid ihr mit eurer Forschung ziemlich auf schwammigem Gebiet unterwegs.
Das stimmt, das stimmt. Es gibt einen Spruch, einen ganz wichtigen, und der heisst, wenn ich nicht weiss, wie der Mensch funktioniert, weiss ich auch nicht, wie Werbung funktioniert. Weil die Werbung wirkt nur immer im Menschen.
Und da sind wir in einem sehr zentralen Bereich, nämlich bei den Emotionen, oder?
Genau.
Was ist denn von euch aus gesehen als Werbeforscher die ideale Werbung? Könnt ihr das von euch aus so sagen? Gibt es das überhaupt, die ideale Werbung?
Es gibt sie schon, aber sie ist extrem schwer zu erreichen. Weil es gibt drei Gesichtspunkte, die man muss anschauen muss dabei. Der eine ist einmal der, der werbt. Was für Werbeziel hat er, was will er erreichen im Menschen. Der zweite Gesichtspunkt ist, was passiert tatsächlich im Mensch? Sympathie, Antipathie. Wenn man von Werbewirkung redet, kann es natürlich auch Wirkungen haben, die man gar nicht beabsichtigt. Und der dritte Gesichtspunkt ist allein noch die formale Gestaltung, sei es im visuellen Bereich richtige Typografie, richtige Farben oder beim Radiosport richtig Betonung vom Sprecher. Das sind einmal die drei Gesichtspunkte. Und alles drei unter einen Hut zu bringen, ist sehr, sehr schwer.
Aus eurer Sicht, Emil Anne, kann Werbung manipulieren? Das wird ja immer wieder so in die Schuhe geschoben.
Ja. Der Begriff Manipulation hat einen negativen Beigeschmack, aber Werbung tut tatsächlich manipulieren oder beeinflussen.
Eben zum Kauf animieren letztlich dann.
Ja, nicht unbedingt gerade direkt zum Kauf, aber durch Kauf vorbereiten. Sympathie für ein Produkt aufbauen, dass wenn dann der Kauf tatsächlich ansteht, dass unter Umständen das Produkt und nicht das andere gewählt wird.
Apropos kaufen. Werbung ist natürlich auch ein ganz wichtiger Wirtschaftszweig. Mehr dazu gerade als nächstes. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know. Love is in the air. Jean-Paul Young, auch ein wunderbarer Werbesong, unter anderem braucht für die Werbung von einem Duftstein. Eben, Love is in the air. Ich bin im Gespräch mit dem Marketingforscher Professor Emil Anne. Wie viele Werbungen bekommen wir hier jeden Tag zur Sicht oder unbewusst nehmen wir jeden Tag auf? Da wisst ihr sicher Bescheid, als jemand, der Werbung erforscht.
Es gibt eine Haufen Angaben, mit wie viel Werbekontakt ein Mensch im Tag überhaupt konfrontiert ist. Ich habe gerade letztens in einer Fachzeitschrift gelesen, und zwar zwei unterschiedlichen Artikel. Der eine hat von 1000 Kontakten im Tag geredet, der andere schon wieder von 7000 Kontakten.
Ja, 7000 kann aber nicht sein, oder? Also, ich meine, da würde ja nur Werbung anschauen.
Das kann darauf ankommen, was man als Kontakt anschaut, wenn man natürlich, Zeitung durchblättert und auf eine Werbeseite schaut und dort etwa 20 Kleinserate sind und die dann allenfalls 20 Kontakte werten, hat dann da schnell mal so
aber die meinen schon nicht Kontakt anzeigen, nicht die.
Nein, nicht die.
Aber es fängt natürlich auch schon an, wenn ich ein Badezimmerschäftchen auftue und dort kommt mir schon mal eine Zahnpasta entgegen. Das genau. Ist ja auch schon ein Label. Das ist ja,
oder, genau, ja? Und auf die Zahnbürsten ist auch bereits angeschrieben und dann hat man vielleicht noch Wundwasser und dann steht noch Shampoo und weiss der Teufel, was alles im Badezimmerschrank hingeht. Raus geht vielleicht irgendwo an einem kleinen Tisch vorbei, da liegen nochmal ein paar Zeitschriften und Zeitungen auf und schon kommen die nächsten Werbeimpulse auf einen rein. Dann geht man vielleicht das Morgenessen, nimmt vielleicht irgendeine Kaffeebüchse für und so weiter. Schon die nächsten Impulse, die kommt die Zeitung am Morgen.
Ja gut, wenn man dann nachher noch Sport ins Bett geht, dann können wir dann schon auf 7000 Kontakte kommen. So. Wir haben vorher den wirtschaftlichen Aspekt angesprochen. Das Werbevolumen in der Schweiz, wie gross ist das?
Es gibt eine Stiftung für Werbestatistik, die das erfassen tut, aber das sind eigentlich nur die ganzen Platzierungskosten. Das heisst, der Platz in der Presse, in der Zeitung, in den Zeitschriften, der Platz beim Fernsehspot. Und die sind für das Jahr 2007 auf knapp 5,9 Milliarden gekommen. Was wir aber da drinnen noch nicht haben, sind die ganzen Produktion- und Gestaltungskosten, also der Druck von Prospekten oder der Fotograf, der Texter, die Videoproduktionen und so weiter. Da könnte man auch plus die ganze Konzeption von der Werbeagentur und das alles, da könnte man durchaus nochmal etwa 10-15% nochmal draufschlagen. Da könnte man irgendwann vielleicht noch mit allen anderen Sachen, die nicht erfasst sind, zum Beispiel was im Internet läuft, oder nur die Werbebriefe, die von Kleinunternehmen verschickt werden, ohne dass irgendwelche Statistiken erfasst, kommt man sicher so irgendwann mal gegen 7 Milliarden auf.
Also es ist eine ganz grosse Rolle, die die Werbung volkswirtschaftlich spielt.
Ich würde meinen, ja. Auf der einen Seite schafft sie einen Haufen Arbeitsplätze. Von Radio über Fernsehen bis zu...
Bei uns nicht, also.
Bei mir, DRS1 nicht, aber... Sponsoring haben wir auch.
Sponsoring haben wir auch, jawohl, richtig. Aber da sind wir eigentlich jetzt auch bei einem Punkt. Sponsoring, Werbung tut ja nicht einfach nur schlechtes. Man tut es schnell mal einmal so im Allgemeinen verteufeln, oder? Aber dank Werbung und auch dank Sponsoring findet Haufen statt, wo sonst nicht könnte stattfinden. Ich spreche Kultur an, ich spreche Sportveranstaltungen an und so, oder?
Also ein Haufen wäre ja nicht möglich und ich würde meinen, ohne Werbung wäre auch die Euro nicht stand gekommen. Und das ganze Sponsoring. Es hätte aufeinander auch. Ohne Werbung würden auch Kulturveranstalter ihr Publikum nicht finden. Museen würden ihr Publikum nicht finden. Die Leute würden allenfalls weniger ins Kino gehen. Und der nächste Punkt ist, ohne Werbung können die Konsumenten auch weniger vergleichen, weil sie viel weniger Übersicht hätten überhaupt über das ganze Produktangebot, was da ist. Und ohne Werbung würde das Internet nicht funktionieren. Und ohne Werbung hätte es einen Haufen Arbeitsplätze, die indirekt damit verbunden sind. Ich denke an Schreiner, die Messenbau machen. Ich denke an Metallbau, die Werbebeschriftungen an Häuser bauen. Hätten die alle viel, viel weniger Arbeit.
Wir reden über Werbung heute im Treffpunkt auf DRS1. Zu der Werbung gehören neben Musik, Bilder und Stimmungen sehr häufig auch Slogans. Kommen euch spontan so Werbesprüche in Sinn, so für jede Frau, die so viel tut, tut der Duo-Kaffeepause gut oder so etwas. Wir fragen nachher, gerade anschliessend.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier et puis je fume.
Pink Martini haben wir hier gehört mit Sympathique, Ende 90er Jahre. Für eine Autowerbung braucht. Lauter Werbung heute im Treffpunkt auf DRS1. Kommt euch ganz spontan so ein Werbeslogan oder eine Werbemelodie in Sinn? Das ist offenbar gar nicht so einfach, wie eine Umfrage beweist.
Spontan gerade nicht. Je mehr ich daran denke, desto weniger kommen es mir in den Sinn.
Gar nicht.
Bleib nicht viel hängen?
Nein.
Gerade studieren? Nein, eigentlich nicht, weil es mich eigentlich gar nicht... Nein, also so spontan. Ich müsste schon studieren, würde mir sicher etwas einfallen.
Nein, eigentlich nicht.
Und eine Melodie, so eine Erkennungsmelodie?
Nein, wirklich nicht.
Fällt Ihnen so spontan ein Slogan ein?
Haribo macht Kinder froh.
Noch ein anderer?
Nein.
Nein. Nein, das kommt mir nicht.
Nein, gerade so.
Gar nicht.
Nein.
Nein, jetzt im Moment gar nicht.
Nein. Wenn ich Sie frage?
Ja. Ja, nein, jetzt im Moment gerade nicht, muss ich sagen. Nein. Also entweder hat es sehr viel gute Werbung und zu viele gute Slogan oder zu viele schlechte.
Fazit, viele Leute können sich spontan fast keine Werbeslogans merken, sich eben nicht daran erinnern. Da fragt man sich, was ist da falsch? Die Fragebung gerne jetzt weiter an Pius Walker. Er ist Werber des Jahres 2008, ist ausgezeichnet worden, ist Inhaber von der Agentur Walker, Pius Walker. Was ist da falsch, dass die Leute keine Slogans wissen und keine Melodien können pfeifen? Das ist schon bedenklich für euch, oder? Muss das sein, wenn ihr so etwas gehört?
Ja, guten Morgen. Nein, also das ist eben genau das Schöne an der Werbung. Das ist die Realität, oder? Wir kommunizieren mit Menschen und Menschen funktionieren so. Und es ist tatsächlich ein sehr grosser Effort notwendig, um eben nachhaltig dann können, wirklich eine Botschaft zu platzieren. Und Slogan ist etwas Inflationäres heute schon fast. Es gibt ganz einen Haufen Slogan, eben die Werbebotschaften zwischen 1'000 und 7'000 pro Tag. Das ist ein Haufen. Und dass man da am Schluss noch zu denen gehört, die dann übrig bleiben, das ist nicht so einfach.
Das ist, glaube ich, früher schon noch ein bisschen anders gewesen. Also wenn ich jetzt zurückdenke in meine eigene Kindheit oder in der Jugend, so Fernsehspots, da sind mir eben ganz viele Sachen noch in Erinnerung. Also wo ich jetzt könnte sagen, also so wenn ich vorher von der Duo-Kaffee-Pause geredet habe, das ist jetzt etwas, wo mir abgespeichert ist. Das ist schon eigentlich wahnsinnig, dass man sich so etwas abspeichert. Aber gleich, warum ist echt das heute von der heutigen Werbespots könnte es das nicht?
Ja, das hat natürlich schon eben mit der Anzahl Botschaften zu tun. Früher hat man Werbefernsehen oder Werberadio noch viel bewusster wahrgenommen. Man hat zum Beispiel auch am Abend hat man sich als Familie vors Fernsehen gesetzt und hat miteinander zum Beispiel den Teleboy geschaut, oder? Und dann hat man natürlich mitbekommen, was da so gelaufen ist. Und am anderen Tag hat man dann über Teleboy geredet in der Mensa und vielleicht auch über den einen Spot, der da gelaufen ist. Heute kann man sich das so nicht mehr vorstellen. Es ist total fragmentiert. Man wird berieselt von verschiedensten Seiten. Es gibt hunderte von Kanälen heute, wo einem wo die Zielgruppe quasi abholen wollen. Es gibt Radiosendungen an GoGo, es gibt Livestreams, es gibt das Internet und so weiter. Und ich glaube, deswegen ist es natürlich früher einfacher gewesen, mit einem gewissen Budget das zu machen.
Könnte es nicht auch damit zu tun haben, weil die Slogans heute einfach alle so ein bisschen cool daherkommen. Früher waren sie noch so ein bisschen sprüchlich gewesen, vielleicht sogar gereimt. Heute ist es eher cool.
Ja, die Techniken, wie so ein Slogan muss sein, da gibt's einen Haufen gescheite Sätze drüber. Einer davon ist natürlich eben Reimen. Das ist etwas, wo man sich schneller kann merken. Aber eben, dann sind die reimt und dann haben sich zum zwar gereimt, aber der Inhalt ist dann so ein bisschen flöten gegangen. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Und da gibt's natürlich auch solche, die sagen, ja, ein Slogan muss provokant sein, oder? Geiz ist geil. Also hat ein Wort drin, das einem so ein bisschen stören kann. Und durch das bleibt er hängen. Es gibt Slogans, die formal dann im Prinzip dann so trennen, die vielleicht fast ein bisschen gaga sind. Also, man hat einmal in Deutschland habe ich mal für eine Getränkemarke arbeiten, wo mit dem Slogan geworben hat, sind wir nicht alle ein bisschen Bluna? Und Bluna ist eben das Getränk gewesen. Und das hat in der Zielgruppe sehr gut funktioniert, weil es eben im Prinzip so ein bisschen fast ein bisschen blöd gewesen. Und das ist eigentlich verschiedene Techniken, wie man da eigentlich ist.
Aber das Rezept, wie ein guter Slogan zu sein hat, das Rezept gibt's nicht.
Auch das finde ich etwas vom Schönen in der Werbung, dass es eben nicht gibt. Es gibt fast kein Rezept.
Wir sind genauso schwammig unterwegs wie der Heran in der Werbeforschung.
Oder? Wir schwimmen zusammen, ja.
Wir schwimmen zusammen.
Wir begegnen uns auch ab und zu und winken uns dann zu.
Aber gleich eins muss ich schon noch ansprechen. Heutzutage ist ja in der Werbung so Slogans ja häufig auch Englisch. Warum?
Ja, das ist, hat auch ein formales Kriterium, das man vorhin nicht angesprochen hat. Also eben das Coole irgendwie. Es gibt auch oft Slogans, die nicht verstanden werden und trotzdem wirken. Das ist auch so eine Ironie. Also einfach schon lange das Klangbild tönt das interessant, das tönt modern.
Hat er da ein Beispiel?
Ja, also ich meine, es gibt einen Haufen, also Just Do It zum Beispiel ist sicher ein klein von der einfacheren Sorte, die Nike damals eingeführt hat und der hat sich etabliert als solche. Es gibt aber lustigerweise und das gibt...
Ja, aber Entschuldigung, da muss ich schon noch fragen, wie kann das funktionieren, wenn man es gar nicht versteht?
Ja, es gibt ja, sagen wir mal so, in uns in der Schweiz ist es so, dass relativ viele Leute Englisch sprechen.
Ja, aber genau, ja.
Das ist richtig, genau. Es gibt jetzt aber auch also ein einfaches Englisch und es gibt natürlich ein bisschen ein kompliziertes Englisch. Also es gibt zum Beispiel für Guinness ein Claim, der heisst «Good things come to those who wait». Das ist ein genialer Claim, würde aber wahrscheinlich nicht funktionieren, weil er einfach einen sehr grossen Anspruch hat. Und auch Doppeldeutigkeit. «Just do it», «just do» und «it» ist das sind so drei Wörter, wo man sagt, ja, da könnte man, wenn man mal ein bisschen Englisch gehört hat, könnte man auch noch drauf kommen. Und so stöhnt es einfach interessant. Und er ist Englisch, er hat irgendetwas Spezielles. Aber, und das muss man auch dazu sagen, heute hat man eine gewisse Ablehnung bekommen. Auch die Jungen, die finden die englischen Claims, wie es so viel gegeben hat, inzwischen sind sie nicht einfach per se gut, wie es also Englisch
sind. Sind wir schon wieder in der Übersättigung?
Genau. Genau. Und es gibt auch das Gegenteil, das ist ganz lustig und das ist eine sehr erfolgreiche Kampagne in England, wo man gesagt hat, man macht für eine deutsche Automarke Werbung, nämlich für Audi, und die haben tatsächlich in England dann den deutschen Claim, also Audi Vorsprung durch Technik lanciert, und das ist sehr, sehr gut angekommen, weil in England die deutsche Automobilkunst ein sehr grosses Ansehen hat.
Wenn ihr jetzt den Auftrag überkommt, in eurer Werbeagentur so einen Slogan zu machen für eine Firma, wie geht ihr da an die Arbeit? Also kommt man da morgen ein Bier trinken, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also wenn der Auftraggeber eine Biermarke ist, ist das sicher keine schlechte Idee. Und sonst gibt es eine Alternative, und das ist einfach, dass man sich ansetzt und sich mal grundlegend über Gedanken macht. Und ich mache dann sehr gerne das. Ich tue eigentlich die Marke gleichsetzen mit einem Mensch. Also wir sind im Prinzip alles Werber. Sie sind ein Werber und der Professor Ann ist auch ein Werber. Wir werben um Gunst von einer Frau beispielsweise und so weiter. Und somit ist das eigentlich dann wird das Ganze auf eine ganze menschliche Ebene abgebrochen, und das hilft dann oft. Und ich denke, dann könnten die guten Sachen dann entstehen, wenn man die Marke gar nicht als abstraktes Wesen sieht, sondern im Prinzip einfach als Mensch, der zu einem will kommunizieren.
Also verstehe ich das richtig? Wir wollen ja geliebt werden als Mensch, und das ist der Antrieb auch für Werber.
Ich könnte es nicht schöner sagen, ja.
Werbung heute im Treffpunkt auf dem Eis, und auch heute wird unsere Hörerschaft natürlich gefordert. Wir möchten euch nämlich als Werbetexter einspannen, meine Damen und Herren. Habt ihr eine gute Idee für einen Slogan jetzt für unser Radio, für DRS1? Möglichst ein bisschen knackig. Und einer, der unser Radio natürlich auch gut wird verkaufen, der tut doch so einen Slogan für DRS1 kreieren und uns mailen. Auf drs1.ch einfach Mail ins Studio anklicken. Gesucht ist so ein fetter Werbeslogan für DRS1. Der beste Spruch tun wir prämieren. Man kann also noch etwas gewinnen dabei. Zu gewinnen gibt es einen DAB-Radio-Empfänger. Mailet uns eure Slogan-Idee für einen DRS1-Werbespot. In Anführungsstrich, also für so einen Werbeslogan ins Studio, drs1.ch, einfach Mail ins Studio anklicken. Wie wird eigentlich auf so einer Werbeagentur Werbung gemacht? Dieser Frage gehen wir noch ein bisschen gezielter nach, gerade als nächstes.
Yeah. Yeah.
to the jam, boogie woogie jam slam. Bust the dialect, I'm the man in command. Come flow with the sounds of the mighty mic master. Rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster. Boo-coo ducks, but I still rock Nike. With the razzle dazzle, a star I might be. Scribble, jabble, scrabble on the microphone, I babble as I fix the funky words into a puzzle. Yes, 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 on and on as I flex. Get with the flow, birds manifest. Feel the vibe from here to Asia. Dip trip, flip Fantasia, ow.
DRS1 Treffpunkt mit Werbung, die tägliche Versuchung. Und mit einem so einem Versucher bin ich hier im Gespräch. Es ist niemand anders als der Werber des Jahres, Pius Walker, Inhaber von der Agentur Walker. Ausgezeichnet worden ist seine Agentur auch für einen Werbespot, der sehr berührt und unter die Haut geht. Die Szene ist so eine, also ich die kurz schildern, eine ältere Frau geht auf den Friedhof und steht am Grab von ihrem verstorbenen Mann. Da kommt plötzlich ein Blumenbote von Flugopter her und übergibt dieser Frau einen Blumenstrauß mit einem Brief. Und dann geht es mit ins Herz.
Mein lieber Schatz, ich wusste, dass ich dich heute hier finde. Heute, am Tag aller Tage, unserem Hochzeitstag. Danke, dass du an mich denkst. Die Blumen sind für dich, weil auch ich an dich denke. Weil ich dich liebe, so wie damals. So wie immer.
Das ist der Werbespot, wo der Pius Walker dafür als Werber des Jahres ausgezeichnet worden ist. Als ich das erste Mal gesehen habe und auch jetzt wieder gehört, kommt mir gerade Augenwasser. Ist das Ziel?
Ja, also ich sage mal so, Werbung soll emotional sein. Ich glaube, das ist wichtig. Also sie muss unter die Haut gehen und sie muss irgendwie durch den Kopf, durch in den Bauch hinein. Und das ist schon ein Ziel, glaube ich. Ja.
Aber wie kommt man auf eine solche Geschichte?
Ich glaube, die schönen Geschichten orientieren sich ja immer am richtigen Leben. Es ist ja immer so, dass das ist das, wo die Quellen ist von guten Geschichten, die ganzen aufgestellten oder, wie soll ich sagen, inszenierten Werbefilme, die wird eigentlich niemand sehen. Das ist eine Kunstwelt. Und ich glaube, je näher man die Marken ins richtige Leben stellen kann, desto besser.
Also die thematisieren jetzt in diesem konkreten Fall ja auch unsere Verlustängste.
Ja, oder vielleicht
Vergänglichkeit.
Das kommt sicher vielleicht auch mit rein. Ich glaube, was der Film vielleicht vor allem macht, er präsentiert eigentlich den Humor von einem Mann und die Liebe von einem Mann zu seiner Frau, die über den Tod rausgeht. Und das sind eigentlich schöne Komponenten, also sowohl der Humor, den er da hat, wie auch halt einfach die Liebe. Und das sind Sachen, wo man gerne darauf aufbaut.
Konkret, wie hat er da angefangen, an einem solchen Werk zu arbeiten, bei uns Vater?
Ja, das ist eben schön an der Werbung auch. Das ist vielleicht der dritte schöne Punkt. Es gibt im Prinzip eben nicht die Regeln, wo man sagt, man macht es so oder so. Es ist eigentlich noch eine Arbeit. Man sitzt da und man fährt da überlegen.
Also ein weißes Blatt Papier ist der Anfang gewesen.
Das ist wirklich immer so die Folter, wenn man zum ersten Mal auf das weiße Blatt Papier ist. Mir geht es nach x-100 Briefings immer noch gleich. Es ist am Anfang eine Qual. Man weiss, man hat noch nichts und es fällt einem noch nichts ein und man will dann da einsteigen. Und das ist im Prinzip dann der erste Schritt, den man dann macht.
Vor dem ersten Schritt gibt es jene Besprechungen mit euren Kunden.
Das ist richtig, ja. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man die Marke, für die man Werbung macht, dass man die kennt. Das ist wie eine Person, die man da kennenlernt. Und je besser man die kennt, desto besser kann natürlich nachher die Werbung sein.
Also die natürlich einfach mal 2 Monate an Tag einen Blumenstrauß schicken, oder wie hast du die können?
Genau, so haben wir das gemacht. Ja.
Aber nachher kann ich mir eben auch vorstellen, dass bei diesen Besprechungen ja auch Ideen kommen von dieser Firma selber? Vielleicht auch Ideen, wo ihr müsst sagen, ja, nein, das funktioniert vielleicht nicht, aufgrund von eurer Erfahrung. Ist das so, oder stelle ich mir das jetzt falsch vor?
Nein, überhaupt nicht. Es ist tatsächlich so, dass das Kunden selber auch Ideen haben. Und das ist, liegt in der Natur von der Sache und ist auch gut so. Und es ist im Verlauf des Prozesses wichtig, dass man über die Ideen diskutiert und dass man die mit einfließen lässt. Was ich fast noch wichtiger finde als die Ideen vom Marketing, sind oftmals die Leute, die an einer Basis arbeiten, von einer Firma. Also, wir haben schon gute Ideen zugespielt bekommen von jemandem, der zum Beispiel ein Produkt abgehackt hat, der einfach gesagt hat, ich finde das so gut. Und das sind sehr, sehr schöne, wir sagen denen, in unserem Werbedeutsch sagen wir dem Consumer Insights, oder es sind irgendwelche Wahrheiten über das Produkt.
Die sind ja schon ein spezielles für die Werber. Man hat da so gewisse Klischee-Vorstellungen von Werber. Wie sieht das jetzt bei euch aus auf eurer Agentur? Das ist ja so ein schicke Büro, oder?
Das sind ganz, ganz schlichte Büros.
Schlicht, schick.
Das sind Eichentische, die da in einem weissen Zimmer drin stehen. Und es hat eigentlich gar nicht arg viel mehr als etwa einen Computer und einen Stapel Papier. Es wird da in diesen Filmen natürlich oft überschätzt, oder? Mhm. Also es ist eben gleich wie die Moderatoren alle mit einem langen Trenchcoat rumlaufen und mit einem Rostschwanz und einem Whiskyglas auf dem Moderator-Tisch
noch steht. Whiskyglas,
ja, dass man durch den Tag durchkommt, oder? Das sind die gleichen Klischees. Ja.
Kein Klischee, also wo wirklich stimmen. Also das mit modischer Brille, viel Glamour, Geld und Partys und so. Ist das Geschäft härter geworden?
Es ist anspruchsvoller geworden. Und das ist schön so. Also es ist heute mit einer Botschaft wirklich durchzudringen im Markt, ist schwieriger geworden. Es müssen ein Haufen Faktoren berücksichtigt sein. Man muss eigentlich überall einen Sechser haben, damit man am Schluss dann wirklich einen Schwarzen trifft. Und das ist das, was mir Freude macht an diesem Beruf. Es ist ein anspruchsvoller Beruf. Und man wird unheimlich motiviert durch die schlechte Werbung, die es gibt, weil man weiss, dass die nicht funktioniert. Das sind etwa 90% von der Werbevolumen, wo man eigentlich kann getrost auf die Seite lassen kann. Und zu den 10% zu gehören, die dann wirklich einfach dann auch eine Effizienz an den Tag legen, das ist eigentlich dann das Ziel.
Das erschreckt mich jetzt gerade ein bisschen, wenn die sagen, 90% ist eigentlich für die Füchs.
Ja, also sind wir mal ehrlich, wir haben es vorhin gehört in der Umfrage, oder? wir blasen 7 Milliarden in den Markt rein und die Leute haben keine Ahnung, was ein Claim ist. Die können sich an nichts erinnern. Die beiden Grossverteiler, 280 Millionen pro Jahr, gehen da in den Markt rein. Weiss man wirklich den Satz von diesen beiden Grossverteilern? Es ist nicht so einfach und es braucht einen Haufen, der richtig muss sein, damit eben die Werbung funktioniert und das ist schön.
Wenn wir jetzt noch einmal schnell zu dieser wunderbaren Geschichte auf dem Friedhof und mit diesen Blumen und dem Brief kommen, bevor jetzt so eine Kampagne lanciert wird, bevor so ein Spot rausgeht und der breiten Öffentlichkeit gezeigt wird, wird so ein Spot zuerst getestet?
Es gibt Firmen, die gerne ihre Werbungen testen. Selber persönlich habe ich ein relativ gespaltenes Verhältnis zu den sogenannten Pre-Tests, weil erstens mal die Testsituation, in denen dann die Spots gezeigt werden, nicht der Realität entsprechen. Also, Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie in der Haltung sind, Sie schauen jetzt als eine von 15 von dieser Fokusgruppe einen Spot an und Sie müssen nachher Ihre Meinung abgeben. Dann habe ich schon so Sachen gehört wie, ich finde eigentlich die Strategie ganz gut, aber das Licht in der zweiten Szene entspricht nicht meinem Idealbild. Und dann muss ich sagen, ja klar, also wenn man jetzt wirklich analysiert, aber wer analysiert schon einen Spot, wenn man ihn daheim sieht, oder? Also wenn man ihn überhaupt sieht, dann schaut man ihn einfach an und er wirkt oder er wirkt nicht. Und es wirkt alles viel, viel einfacher und banaler.
Gut, jetzt bei euch im Spot hier, hättet ihr einfach können schauen, haben die Leute feuchte Augen oder nicht? Und,
das ist tatsächlich so gewesen, wo man, wir sind im Tonstudio gesessen bei der Vertonung und der Matthias Gnädinger hat das aufgenommen und mir ist das kalte Rücken runtergelaufen, als er das gesagt hat. Er ist perfekt gewesen für die Rolle. Und wir sind dann vorne am Mischpult gewesen und haben die finale Mix gemacht und hinten dran sind zwei Frauen gesessen, eine Arbeiterin und meine Frau. Und ich habe dann mich so umgedreht und wollte fragen, ja, wie findet das? Kommt es so rüber? Und beide haben das Kleenex in der Hand gehabt und haben gewusst, ja, wahrscheinlich funktioniert es einigermaßen.
Ist es euch auch so gegangen, wo ihr die Geschichte auf Papier gebracht habt?
Ja, ich muss sagen, meistens spürt man auf dem Skript schon, ob ein Spot ein Potenzial hat. Man kann halt immer noch einen ganzen Haufen Chancen nachher ins Sand setzen, natürlich.
Gut, das ist eben auch der richtige Schauspieler, genau, der jetzt geredet hat und das geklappt hat, hast du wirklich Das Gefühl, es kommt die Stimme, oder? Ja, ganz nah ins Herz. Gibt es eigentlich da Regeln beim Schreiben von so Sachen, also bei so Geschichten? Sachen, die man zum Beispiel nicht darf, Sachen, die man unbedingt muss machen, Sachen, die man nicht mehr darf, die man früher hätte dürfen?
Ja, im Prinzip ist ja das mit den Regeln ist ja das, sie sind immer aufgestellt und wenn sich ein Haufen daran halten, dann ist der Erste, der sie bricht, ist wieder der, der den Vorsprung hat. Und ich glaube, darum ist das mit den Regeln ein bisschen schwieriger. Es gibt einfach vielleicht eine Stilfrage, was man vielleicht eher macht in der Werbung und was nicht. Es gibt auch Spots, die funktionieren, wo man zum Beispiel dann vielleicht eher nicht macht, weil man denkt, langfristig für die Marke bringt es nichts, es zugt die Marke aus, es nimmt das Potenzial zugunsten von einem kurzfristigen Abverkauf weg. Und das sind dann, das muss man sehr vorsichtig umgehen damit.
Der Treffpunkt auf der Seite, heute reden wir über Werbung und auch in der nächsten Stunde bleiben wir bei der Werbung. Wir schauen mal ein bisschen genauer her, wie sich Werbung in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Wir fragen nach guter und schlechter Werbung und wir reden unter anderem mit dem Walter Roderer. Er hat ganze 15 Jahre lang Werbung gemacht. Ihr wisst, für Solta da, jawohl, Mitsubishi. Mehr zu dem und allem anderen nach den 10 Nachrichten.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby and races, my baby don't care for. I don't please. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's my heart. Something he can't see. My baby don't care.
per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai, è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso.
Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera di chi è da solo e adesso sa che anche per lui, per questo io vivo per lei.
È una musa che ci invita
a sfiorarla con le dita
attraverso un pianoforte.
DRS1-Treffpunkt mit dem Dani Vorler. Werbung, die tägliche Versuchung, unser Thema heute. Sehr amüsant kann Werbung sein, wenn man sich mal Spots aus der Vergangenheit anlässt. Ich habe euch hier ein Müsterli, wo vollen Einsatz geleistet wird für eine Zahnpasta.
Oh, die Zahnparfüm und das Lächeln, die weissen Zähne. Nein, ich habe wieder mal Glück gehabt. Und wie habe ich Glück? Sie hat keine Nadel und ist doch bestechend. Kein Wunder mit Pepsodent.
Pepsodent schenkt auch Ihnen schneeweiße Zähne und damit ein strahlendes Lächeln. Diese Zahnpasta reinigt restlos und ist doch so mild.
Ja, so gefrohlockt hat man in den 50er Jahren, wenn man für Zahnpasta Werbung gemacht hat. Wie sich die Werbung entwickelt hat, dem gehen wir nachher gerade als nächstes hier im Treffpunkt auf DRS1. Und auch in dieser Stunde gibt es ausschliesslich Musik, wo auch Werbung gemacht worden ist. Damit die Nummer hier hat zum Beispiel in den 90er Jahren C&A braucht für ihre Werbespots. Fool's Garden mit Lemon Tree.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see, just a yellow lemon tree.
Wir reden über Werbung heute im Treffpunkt auf DRS1. Unglaublich, wie sich die Werbung auch im Laufe der Zeit verändert hat. Ich erinnere nochmal an den Spot aus den 50er Jahren.
Oh, die zarte Parfum und das Lächeln, die weissen Zähne. Nein, ich habe wieder mal Glück gehabt.
So hat Werbung vor 60 Jahren getönt. Spannend mal zu schauen, wie sich die Werbung auch entwickelt hat. Der Daniel Di Falco kann uns hier Auskunft geben. Er ist Historiker und Kulturjournalist. Ich habe ihn gefragt, seit wann es denn eigentlich Werbung gibt?
Werbung gibt es eigentlich schon lange. Die Historiker reden vom 17. Jahrhundert, wo es schon Reklame gibt, dann für dann zumal Produkte, wo neu auf der Masse mehr gekommen sind und neu massenhaft produziert worden sind. Das sind zuerst einmal Bücher gewesen, lustigerweise. Dann aber auch Heil- und Arzneimittel. Das gibt es schon im 17. Jahrhundert. Das ist allerdings nicht zu vergleichen mit dem, was man heute unter Werbung versteht, weil die Sachen sind eigentlich nur aus Text bestanden. Es hat nur Text gegeben in diesen Werbungen drin. Praktisch keine Bilder dafür, ein Haufen Superlativ- und Ausrufezeichen. Es hat drin geheißen Halt, aufgepasst, unglaublich. Es hat viele grosse Buchstaben gehabt, viele. Die berühmten hinweisenden Händchen mit dem Zeigefinger.
Gut, also die Ausrufezeichen sind uns ja eigentlich bis zu der heutigen Gegenwart geblieben. Aber könnt ihr gleich nachher noch erzählen, wie die ausgesehen haben, die Annoncen zum Beispiel in Zeitungen?
Also da ein Beispiel geben, vielleicht PKZ 1907, das ist ein Inserat, wo nur aus Text besteht, da heisst es: Unsere beste Reklame sind unsere anerkannt vorzüglichen Qualitäten und unsere konkurrenzlos billigen Preise. Die Marke PKZ ist auf dem Gebiet der modernen Herren- und Knabenkonfektion die tonangebende. So muss man sich das vorstellen, dass eigentlich nur Text gehabt und die Reklame dann nicht mehr versucht hat, als ein Produkt, das neu auf dem Markt war, vorzustellen und dem bestimmte Eigenschaften zuzuschreiben. Man hat ja eigentlich im Begriff von Annonce, in dem altmodischen Begriff, den man früher für die Inserat gebraucht hat, im Begriff von Annonce, das noch drin, die Ankündigung von einer Neuheit, die man dann beschreibt.
Aber also in der Zeit von den Gratiszeitungen sind das eigentlich im Vergleich schon fast ganze Artikel gewesen, oder?
Also wenn man die Inserate-Seiten anschaut, dann sieht man wirklich tatsächlich kein Bild. Es ist wirklich sehr viel Lesestoff drin, mit grossen und kleinen Buchstaben, zum Teil symbolische Bildchen, aber es sieht wirklich aus wie ein Text.
Also, Herr Di Falco, das waren am Anfang vor allem solche Annoncen, die man hat gesehen in Zeitungen. Was für eine Rolle hat das Plakat gespielt? Sind da auch so viele textliche Elemente drauf gewesen?
Nein, das hat es nicht gehabt. Plakat hat es allerdings auch sehr viel weniger gegeben als heute. Also das erste Werbeplakat datiert aus den 1890er Jahren. Das sind am Anfang schon eigentlich Künstler, also Bilder mit künstlerischem Anspruch und ein bisschen Text gewesen. Also auch eine andere Form von Plakat, als man sie heute hat. In den 20er Jahren sind dann eigentlich die Plakate, die modernen sind Werbeplakate entstanden, wo sich den eigentlich Grafiker-Künstler abgelöst haben, Grafiker, die auch werbepsychologisch geschult sind und so etwas wie Werbegrafiker überhaupt erst einmal geschaffen haben. Der Unterschied zu dem alten Künstlerplakat besteht vor allem dort drin, dass es darum gegangen ist, in der modernen Großstadt auf Anhieb effektiv und schnell die Aufmerksamkeit der Passanten zu wecken. Und das hat auch ganz ein anderes Bild und Formensprache dann hervorgebracht.
Wo ist denn die Werbung überall vorgekommen?
Die haben wir eigentlich überall gesehen. Das ist erstaunlich. Man stellt sich vielleicht die alte Zeit ein bisschen idyllisch vor, aber die ganzen Großstädte sind ja voll mit Reklamen eigentlich. Es hat sie auf Plakatsäulen gegeben, auf Fassaden gemalt, als Blechschild, als auf Papier auch, vor allem aber auch auf den Trams und auf den Bus hat es das gegeben. Dann aber auch im Kleineren, in den Packungen, also in den Warenverpackungen hat es Werbebeilagen gehabt. Packungen selber sind zum Werbeträger geworden, es hat dann schon Werbegeschenke gegeben.
Jetzt haben wir gehört, dass am Anfang vor allem der Text eine wichtige Rolle gespielt hat, gerade bei Werbeannoncen. Ab wann ist das Bild so richtig prominent in die Werbung hineingekommen?
Mit dem Bild hat es eigentlich angefangen, dann aber noch wenig prominent im Sport im 19. Jahrhundert, so ab den 1890er Jahren. Dort passiert eigentlich das, wo die alte Reklame von Werbung im heutigen Sinn, wie man sie heute kennt, unterscheidet. Eigentlich ist es also das Bild, das auftritt in der Werbung, wo eigentlich die moderne Werbung den ausmacht, wobei am Anfang, wie gesagt, auch in einer sehr rudimentären Form, also der Bildanteil ist viel, viel kleiner gewesen als heute. Es hat auch Bildvorlagen gegeben, zum Beispiel für Kleider, wo aus einem Katalog raus die Werber gebraucht haben und dann zum Teil sogar die gleichen schematischen Bilder für verschiedene Hersteller genommen haben.
Aber das Bild, das hat natürlich die Werbung schon verändert. Was hat es ausgelöst?
Das Bild hat die Werbung enorm verändert und da passiert ein bisschen Entscheidendes. Mit dem Bild kommt eigentlich eine neue Qualität in die Beschreibung der Produkte, also in die Behauptungen, die man über Produkte kann aufstellen kann. Mit dem Bild ist es dann möglich, so assoziative Räume aufzutun, dass man nicht zum Beispiel von einem Sofa behauptet, es sei preiswert, es sei lang und es sei bequem, sondern dass das Sofa ein ganz neues Lebensgefühl dem Konsument kann verschaffen und vermitteln. Das ist eigentlich am Bild schuld. Also das kommt vom Bild her, das ist die Leistung vom Bild eigentlich.
Daniel Di Falco, wenn man jetzt so alte Werbungen anschaut oder auch anhört, wir haben hier einen Pepsodent-Spot ja gehört aus den 50er Jahren, dann kommt einem die Art von Werbung heutzutage doch sehr naiv vor. Warum ist das so?
Vielleicht sind das zwei Sachen, die dahinter sind. Das eine ist, glaube ich, schon der Wandel von der Wertvorstellungen, wo auch in 10, 20, 30 Jahren kann passieren, also die altmodischen Vorstellungen, zum Beispiel, was eine Hausfrau zuhause macht, die in der Werbung vorkommt, wie sich der Hausvater zuhause aufführt am Tisch. Das sind Sachen, die sich geändert haben, rein auf der Ebene von der Wertvorstellungen her. Ich glaube aber auch, dass es mit etwas anderem noch zu tun hat, und das ist wahrscheinlich Professionalisierung von der Werbebranche überhaupt. dass man heute Spots schaut wie einen Hollywood-Film und dass dort Ironie vorkommt, das ist eine relativ neue Entwicklung, die unsere, wie soll ich sagen, Seh- und Konsumgewohnheiten sehr prägt hat. Das gibt es erst seit den 80er und 90er Jahren, dass überhaupt die Werbefilme in dem Sinne ein Teil von Unterhaltungsindustrie geworden sind und auch so wahrgenommen werden.
Und dass eben auch so viel Geld investiert wird, gerade in Werbefilme, aber das ist ein anderes Thema. Heute redet man von Werbeflut. Viele Leute, die haben total satt, haben schon ihre Kleber am Briefkasten längstens angemacht, dass sie nicht völlig zugedeckt werden, allein mit Papierwerbung. Ist das früher auch schon so ein Thema gewesen?
Das war allerdings schon ein Thema gewesen. Es gibt ein schönes Beispiel aus der Stadt Bern. Das Jahr 1905, der Heimatschutz, dann ganz neu gegründete Bewegung, hat sich dann schon gewehrt gegen etwas, was man heute vielleicht als alte Idylle würde anschauen. Die Firma Tobler, die dann sehr aktiv war mit ihren Werbeauftritten, die ist vor allem verantwortlich gemacht worden vom Heimatschutz für die sogenannte Blechpest. Das heisst, dass man mit den emaillierten Schildern die ganze Stadt verunstaltet. Es gibt auch tatsächlich Fotos von ganzen Türen mit der Stadt Bern, die von oben bis unten bekleidet sind mit Werbung. Und da dagegen hat sich der Heimatschutz dann schon gewehrt. Er hat auch eine Zählung gemacht, Bahnfahrt Bern-Bümplitz mit SBB, wie man gesagt hat, nicht weniger als 102 Mal Schocke-Reklame und über 80 das Vorsiegen vom Tobler.
Wir haben jetzt gehört, wie die Annoncen Einzug gehalten haben in der Werbung, Plakat, wie dann später das Bild in die Werbung gekommen ist. Sagen wir zum Schluss noch schnell, ab wann ist denn das Element Film in die Werbung reingekommen?
Das Element Film ist eigentlich gerade mit dem Film gleichzeitig gekommen. In der Schweiz war es so gewesen. 1896 Landesausstellung in Genf, da hat die Firma Sunlight, eine Waschmittelfirma, einen eigenen Werbepavillon gehabt und dort zusammen mit dem ersten Film, der von den Gebrüdern Lumière in der Schweiz ist, gezeigt wurde, gleichzeitig auch der erste Werbefilm zeigt, die Wäscherinnen, den noch einen Stummfilmton hat, zuerst in den 30er Jahren gegeben. Im Kino hat es dann Werbung eigentlich immer gegeben, aber relativ marginal, würde ich sagen, bis zur Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg, genau 1965, ist dann also Werbefernsehen auch in der Schweiz. Also 1965 ist das eingeführt worden. Allerdings noch mit der Beschränkung dann vom Bundesrat, dass es maximal 12 Minuten Werbung pro Tag, pro Werktag genau darf ich geben.
Ja, das sind noch Zeiten gesehen, wo sich der Bundesrat so durchgesetzt hat. Der Daniel Di Falco ist das gewesen, Historiker, Kulturjournalist und Herausgeber vom Buch «Bilder vom besseren Leben, wie Werbung Geschichte erzählt». Für das sich Werber so ein bisschen in die Massenbevölkerung und ihr Empfinden reinfühlen können, für das scheuchen sie keinen Aufwand. Da hat zum Beispiel eine Agentur ein typisch schweizerisches Wohnzimmer gestaltet. Für was das soll dienen und wie es dort aussieht, das erfahren wir gerade nach dem Sam Cooke. Die Nummer ist für uns sicher noch aus der Jeans-Werbung in Erinnerung. Wonderful World.
Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding room is for. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be, for maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book. Don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Biology. La ta 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 ta.
Werbung heute im Treffpunkt auf DRS1. Wir werden hier richtig überschwemmt. Ich habe es ausgedrückt, hier bergeweise E-Mails. Wir haben Aufruf gemacht, dass Hörerinnen und Hörer uns doch sollen Werbeslogan machen für das Programm von DRS1. Und wir kommen hier laufend Vorschläge hineinüber. Finde ich heiss, DRS1. Dann heisst hier DRS1 Radiozeit zum Beispiel. DRS1 macht alle heiss. Also überall ein bisschen Sprüchli dahinter. Ich kann euch da nicht alle vorlesen, wir kommen später darauf zurück. Aber ich wollte euch den Hinweis geben, wenn ihr möchtet schauen, lesen, was da alles reinkommt, dann könnt ihr das machen bei uns im Internet drs1.ch, Treffpunkt anklicken und da tun wir all die Vorschläge, die reinkommen, publik machen. Ganz am Schluss von unserer Sendung tun wir den besten Spruch auswählen da mit unseren Fachleuten und der Gewinner der bekommt ein DAB-Radio. Wir reden in dieser Stunde noch über Werbung und erfahren, wie Werbung gemacht wird. Ein interessantes Beispiel, wie das Werber das schaffen und sich probieren einzufühlen in ihr Zielpublikum. Das gibt es bei der Agentur Jung von Matt. Das ist eine von der grössten Schweizer Werbeagenturen. Dort steht das typische Schweizer Wohnzimmer. Der Dominik von Matt hat das spezielle Zimmer im Florin Meissen gezeigt.
Und das typische schweizerische Wohnzimmer, das steht hier in der Agentur Jung von Matt, mitten in der Stadt Zürich, in einem grossen Gebäude im Dachstock oben. Das hat man ausgebaut, das Zimmer extra hier eingebaut, und wir gehen jetzt hier mal rein. Und wenn man hier reinkommt, dann ist das wirklich verblüffend. Das ist wirklich einfach das Wohnzimmer, wo man irgendwie das Gefühl hat, da bin ich schon mal gewesen. Es hat weisse Wände, weisse Decke, Parkettboden, helle Kreuzli-Parkett. Es hat blaue, hellblaue Sofagarnitur mit einem blauen Teppich und einem Glastisch. Es hat eine Wohnwand mit Glasvitrinen. Die Wohnwand ist vollgestellt mit Sachen. Obendurch hat es Bücher. Es hat zwei Modellautos, so kleine Ferrari-Autos. In der Glasvitrine hat es Gläser. Oben hat es die Edelkaraffe und ganz unten hat es die Hausbar. Und was es auch hat auf dieser Wohnwand ist eine Stereolage. Wir man schätzen, so Ende 80er-Jahr-Modell. Es hat einen Röhrenfernseher. Was es auch hat in diesem Zimmer, sind Pflanzen, ein Fikus. Herr von Matt, das ist das häufigste Schweizer Wohnzimmer. Was heisst das?
Das heisst, so sieht es eigentlich am häufigsten in einem Schweizer Haushalt aus. Und das ist für uns, die jeden Tag natürlich für Massenprodukte Kommunikation machen, ganz entscheidend wichtig, dass wir auch sehen, wie leben die Leute, die wir jeden Tag mit ihnen kommunizieren.
Auf das wollen wir nachher gerade noch ein bisschen näher eingehen, für was, dass sie das Zimmer brauchen. Schauen wir uns vielleicht noch zwei, drei Sachen an. Zum Beispiel, wenn ich da sehe, Bücherregal, Patrick Süßkind, das Parfüm oder der Medikus. Also die Bücher sind nicht zufällig da.
Die sind nicht zufällig. In dem Raum ist überhaupt nichts zufällig. Und das sind Bücher natürlich aus einer besten Liste. Interessant ist aber auch da, dass die Roman- und Bildband stellt man auf im Wohnzimmer, in der Wohnwand, während man so Ratgeberbücher eher versteckt. Die sind dann irgendwo hinter einer Tür im Wohnzimmer.
Was ist auch noch typisch an dieser Wohnwand, wo Sie sagen, das ist immer so?
Das Typische sind die materialisierten Männerträume, die Sie da sehen. Und zwar sind das die Ferrari-Spielzeugauto. Das heisst, Spielzeugauto sind so Modellauto. Und das haben wir auch immer wieder gefunden. Manchmal ist es dann halt ein Lamborghini oder ein Harley. Aber immer so ein Traumobjekt steht immer irgendwo in der Wohnwand drin. Ebenso wie eine Art so einen Kinderaltar, wo man Kinderfotos vom eigenen Kind, aber vielleicht auch von der Göttin-Kind verewigt.
Sofa, das blaue Sofa, das ist auch überhaupt kein Zufall. Wie haben Sie das herausgefunden, dass genau das Sofa muss da drin sein?
Das Sofa ist 5 Jahre lang bei Mikasa absolut das Nummer 1 Sofa gewesen. Und zwar genau mit dem Bezug in dem himmelblauen Alcantara-Bezug. Das Sofa ist jetzt schon ein bisschen älter, das heisst, die Familie hat das vor etwa 4 Jahren gekauft und das wird dann irgendwann wieder austauscht. Dort halten wir uns dann aber auch an normalen Zyklus vom Austauschen vom Möbel und das wird wahrscheinlich etwa 7-8 Jahre sein. Das heisst, etwa 3-4 Jahre muss das Sofa noch haben.
Also eben, da muss ich auch sagen, Sie tun das Zimmer immer à jour behalten, Sie das laufend auswechseln. Es kommen vielleicht andere Bücher, vielleicht andere DVDs, andere CDs.
Genau, ja. Es wird immer aktualisiert. Es wird auch beispielsweise saisonal aktualisiert. Das heisst, an Weihnachten haben wir dann natürlich auch einen Christbaum da und eine Weihnachtsdekoration.
Wie haben Sie das gemacht, die Recherche, was genau in das Zimmer rein muss?
Da haben wir etwa ein halbes Jahr daran geschafft. Wir haben einerseits mit Statistischem Amt, mit der Architekturabteilung von der ETH, mit verschiedensten Verbänden, das ist vom Gärtnerverband über den Maler- und Tapeziererverband bis zu den Möbelverbänden geredet. Und dann haben wir aber gesehen, wir stoßen irgendwo an Grenzen, weil wir haben auch wissen, wie sieht denn das Innenleben aus, wie sieht es denn in diesen Schubladen aus von den Schweizerinnen und Schweizer. Und dann haben wir uns von einem Mehrforschungsinstitut 20 Durchschnittshaushalte gegeben lassen. Und in diesen 20 Durchschnittshaushalten sind wir dann mit einer Kamera auftaucht und haben all die Schränke können filmen. Wir haben vorher müssen den Leuten, die da ihre Wohnungen zur Verfügung gestellt haben, haben wir müssen schwören, dass wir das nicht veröffentlichen. Das ist auch besser so, weil wir sind recht überrascht gewesen, dass es doch auch recht unordentlich in diesen Schweizer Schränken aussieht.
Aber da haben Sie auch ein Beispiel gehabt, wenn wir jetzt noch überlaufen zu den Kommode, Punkte Unordnung, haben Sie mir vorher gezeigt, dass wenn man da eins auftut.
Das ist ganz typisch in der Schweiz. Die oberste Schublade ist eine sogenannte Puffschublade, wo einfach alles Mögliche drin liegt. Da sind so irgendwelche Briefe drin, da legt man Schulzeugnis in den Ferien rein, dann hat es irgendwelche Bändeli, irgendwelche Zeltli, alles Mögliche liegt da oben drin.
Gut. Sitzen wir doch kurz vielleicht aufs Sofa und reden darüber, für was und wie, dass Sie das Zimmer brauchen. Sie sind eigentlich, Sie oder Ihre Mitarbeiter, täglich da drin.
Wir sind täglich da drin, es wird täglich genutzt für Sitzungen. Einerseits interne Sitzungen, wo wir Kreationen entwickeln, wo man Brainstormings macht, wo man Konzepte entwickelt. Andererseits wird es auch sehr häufig gebraucht für Kundensitzungen, wo wir Strategien oder Kreationen an einem Kunden präsentieren. Der Hintergrund ist eigentlich der, dass das Wohnzimmer uns immer wieder zurückrufen soll. Es ist auch ein bisschen etwas wie der Urmeter. Das heisst, dass wir immer wieder uns bewusst sind, so lebt der häufigste Konsument in der Schweiz und der lebt nicht so wie wir, weil in der Kommunikationsbranche ist man sicher eher so ein bisschen designaffin und wohnt vielleicht, ich sage jetzt mal, in einem lässigen Loft im Kreis 5. Unsere Kunden haben vielleicht irgendwie eine schicke Attika-Wohnung im Zürichberg und so ist man dann doch relativ weit weg von einer Wohnung, wo irgendwo am Stadtrand von Olten in einem Wohnblock hineinsteht. Und das ist eben die häufigste Wohnung. Und das ist so ein der Zweck von dem Zimmer, uns zurückzurufen dorthin.
Sie sagen, Sie kommen auch mit Kunden da hier. Was passiert mit Kunden, die bei Ihnen eine Werbung in Auftrag geben in diesem Zimmer?
Also manchmal stellen wir zum Beispiel einen neuen Fernsehspot am Kunden zum ersten Mal da rein präsentieren. Das heisst, er sieht dann den Fernsehspot eben nicht in einem schicken Studio, sondern es gibt dann Bier und Nüssli oder je nach Tageszeit auch Kaffee. Und dann schaut man da auf einem ganz normalen, durchschnittlichen Bildschirm eben den Fernsehspot an, wie ihn eben der Konsument auch sieht.
Das war ein grosser Aufwand, den Sie betrieben haben, um das Zimmer anzustellen, bauen, so einrichten, wie es muss sein. Bringt es das?
Das bringt es auf jeden Fall. Und zwar, das sehen wir wirklich jeden Tag und spüren das jeden Tag. Und am Schluss hat das Wohnzimmer weniger gekostet als irgendein üppig schickes Entree, wo andere Firmen haben. Und auf das haben wir einfach verzichtet.
Das Durchschnittswohnzimmer von der Werbeagentur Jung von Matt. Wer das Wohnzimmer gerne mal möchte sehen, der kann das bei uns auf dem Internet machen. drs1.ch unter Treffpunkt ist das Fötterli drin. Ich frage den Professor Emil Anne, der Marketing-Werbeforscher ist. Mir dünkt, das ist ein bisschen elitär, wenn die Werber hier eigentlich so etwas konstruieren müssen, um sich in die Niederungen von uns Durchschnittsbürger eindenken. Wie seht ihr das?
Vielleicht nicht elitär, aber es ist ein Spagat zwischen dem eher intellektuellen, wissenschaftlichen Anspruch und dem, was vorne dran beim Kunden passiert. Und der zweite Punkt, eine Werbeagentur muss auch Werbung für sich machen. Und das ist die beste Werbung für die Agentur, wo sie sich wieder von anderen kann abheben.
Also, dass Kunden dann nachher in diesem Wohnzimmer hocken können und sich auch so fühlen, oder?
Genau.
Also, auch hier eine Art, ein bisschen ein Trick. Als nächstes reden wir mit dem Walter Roderer. Er hat ganze 15 Jahre lang Werbung gemacht für Mitsubishi.
Sound for my seat to
La Neige au Sahara, ein Lied, das man auch von einer Uhrenwerbung her kennt. Werbung, die tägliche Versuchung heute im Treffpunkt hier auf DRS1. Der Schauspieler Walter Roderer hat, wie ich vorher gesagt habe, ganze 15 Jahre lang Werbung gemacht für Mitsubishi. Von dort her ist er wahrscheinlich am prominentesten in unseren Köpfen in Erinnerung. Hören wir uns doch so ein Müsterli an aus den 70er Jahren.
Das sind vier sportliche Mitsubishi, alle mit Turbo. Sie wissen, psst, da der Tredia mit Frontantrieb, mit toller Ausstattung, mit vier Türen und viel Platz. Auch der Galant Turbo gefällt mir. Eine Luxuslimousine mit 170 PS. Und der Cordia, auch mit Frontantrieb, schnell. Und das Styling, ein Tip-Top-Sportcoupé. Und dann da der Starion. Von Tempo 0 bis 100 ist 7,4 Sekunden eine absolute Bombe. Den muss ich haben. Da stund meine Sekretärin.
Walti?
Ja, Mami?
Wir nehmen den.
Schade. Bin halt geheiratet.
Ja, der Walter Roder in einem Mitsubishi-Spot und jetzt bei mir am Telefon. Guten Morgen, Herr Roderer.
Guten Morgen, Herr Faller.
Ihr seid ja einer der ersten Schweizer Schauspieler gewesen, der so im grossen Stil hat Werbung gemacht hat. Also nicht nur jetzt für Mitsubishi allein, auch für Coop oder für Ford. Wie haben da damals Ihre Kollegen reagiert?
Ja, man hat mir sogar manchmal Vorwürfe gemacht. Wie kannst du das machen, da Fernsehwerbung? Das ist doch nicht, ja, das hat doch keine Würde sozusagen. Und dann habe ich einmal immer eine gute Ausrede gehabt und konnte sagen, ja, in Italien macht Sophia Loren macht Werbefernsehen, der Kurt Jürgens in Deutschland, der Sir Olivier in England. Ja, was soll ich, der Walter Roderer, mich da schämen und in der Schweiz nun Fernsehwerbung machen? Und nein, also ich habe da immer gute Hilfe gehabt.
Ihr habt doch recht, die sind ja nur alle neidisch gewesen, dass die ja, damit durchaus auch gutes Geld hat können verdienen
genau,
oder?
Das wollte ich noch sagen, außerdem ist es ja sehr gut bezahlt
gewesen. Ja, die muss man auch sehen. Wie stark seid ihr denn von den Leuten jetzt gerade so auf die Mitsubishi-Spots angesprochen worden?
Ja, sie werden lachen, da heute noch. Und es ist jetzt bereits seit dem 1993, wo ich keine mehr mache. Es ist halt so gewesen, unsere Werbespots sind immer meistens eine kleine Geschichte gewesen, wo jedem in seinem Leben hätte können passieren. Es haben sich die Leute sehr viel können identifizieren mit, einfach nur mit dem Themeli, wo wir da drin hatten. Und dann, außerdem, sind wir eben bestrebt gewesen, das Produkt so zu präsentieren, die Sachen, die der Kunde hat wollen, dass man sie zeigt, dass sie zur Geltung kommen. Und dann, wenn es uns außerdem noch gelungen ist, am Zuschauer ein Lächeln abzugewinnen, dann sind wir glücklich gewesen.
Und die sowieso doppelt so glücklich, wenn das Lächeln noch dabei war. Aber Herr Roder, jetzt redet ihr von mir. Also ich spüre die Identifikation mit dieser Autofirma. Wie habt ihr mit denen geschafft? Also sind das die Geschichten gewesen von dieser Autofirma oder habt ihr die erfunden? Wie ist das gewesen?
Nein, die haben wir immer selber gemacht, selber. Wir haben da absolut freie Hand gehabt, und zwar der Hans-Jörg Ball und ich. Er war der Regisseur und Produzent und ich eben der Darsteller. Nicht? Und wir haben die Geschichten immer selber erfunden.
Und wie gefallen euch jetzt die Spots aus heutiger Sicht?
Ja, ich muss sagen, also wenn ich so einmal wieder mal einen oder anderen Führer hole, ich muss selber lachen darüber, muss ich ehrlich sagen. Sie sind immer, wenn nicht Marken und das Produkt veraltet wäre es absolut noch modern und hätte es noch ihre grosse Wirkung wie du.
Ja gut, die haben natürlich auch ein neues Modell gemacht, muss man an dieser Stelle sagen, aber habt ihr jemals mit einem anderen Auto rumfahren können?
Oh, ja, das ist, ja, oh, da muss ich Ihnen etwas erzählen.
Ja.
ich habe für meine eigenen Tourneen, Theatertourneen, immer müssen zwei Autos haben. Das heisst, einen grossen, wo ich möglichst viele Schauspieler haben können, mit meinem Auto mitnehmen. Mhm. Und dann habe ich immer noch einen kleinen Wagen gehabt für mich privat. Und dann bin ich einmal mit dem Privaten, das war ein Renault gewesen, weiss ich noch ganz genau, zu Chur an einer Tankstelle gewesen, dort mal, es sind die Tankstellen noch bedient worden, man hat noch so einen Scheiben geputzt bekommen und ja, so weiter. Und dann hat mir eine Frau da aufgefüllt und am Schluss sagt sie, also Herr Rodra, jetzt muss ich sich doch etwas fragen, jetzt sagen Sie mir einmal, ist denn der Mitsubishi so schlecht, dass sie ein Renault fahren?
Das war entsetzt gewesen, dass ihr nicht einfach wirklich das Auto fahren, das ihr Werbung macht dafür.
Ja.
Sagt mir zum Schluss noch schnell, Herr Roder, wenn ihr heute jetzt im Fernsehen Werbespots seht, wie gefallen euch die Werbespots heute?
Oh, fragen Sie mich lieber nicht.
Vielleicht gleich ein kleines Urteil?
Ja,
was gefällt also, euch nicht?
Es gibt ein paar, die sehr schön sind. Zum Beispiel die für die Milch von den Kühen und so.
Ja.
Alle die, die mit dem Produkt noch etwas zu tun haben. Ja, mhm. Aber es gibt heute Sachen, also gibt es extreme Schnitte, noch, wo eklatant sollen wirken aufs Publikum, wo die Sachen, die gar nicht zusammengehören. Man sieht einen Wasserfall, man sieht eine Geburtstagstorte, eine Fledermaus, einen Kampfpanzer, ein weiss der Teufel, einen Flugzeugabsturz und am Schluss ist es eine Reklame für Unterhosen.
Ja, genau. Aber es geht halt alles ein bisschen schnell, oder? Das
ja,
kommt auch dazu.
Ja, aber das finde ich einfach. Denen, die kreieren, ich weiß nicht, ja, ich darf es wahrscheinlich gar nicht sagen.
Wir lassen das jetzt so los, Herr Roder. Vielen Dank, dass wir da können mit euch reden, Walter Roder. 15 Jahre Mitsubishi auf dem Buckel. Danke euch vielmals. Alles Gute. Ade,
ja, danke Ihnen, Herr Faller.
Jetzt frage ich gerade schnell der Pius Walker und der Emil Annen. Also, was sagt ihr jetzt zu den Einwänden vom Walter Roder? Heutzigen die Werbespots eigentlich viel zu schnell und nicht mehr wirklich verständlich. Pius Walker.
Ja, der Walter Roder hat in vielem Recht und ich glaube, er hat auch sicher da Recht. Es gibt tatsächlich einen Haufen Spots, wo die Relevanz nicht mehr gegeben ist. Und ich denke, das ist genau das, was eigentlich wir alle nicht gut finden. Also wenn man am Schluss dann die Botschaft nicht versteht, man ist ja eigentlich immer bestrebt, die Botschaft zu verstehen.
Emil Anni, liegt es vielleicht auch an dem, dass die Werbung gar nicht mehr richtig bleibt haften, weil sie so schnell daherkommt heutzutage?
Oder teilweise sogar das Aufnahmevermögen der Menschen strapaziert. Die Jungen, die sind sich gewöhnt, einen schnellen Schnitt, aber mittelalterliche Leute oder ältere, die haben Mühe mit den Aufnahmen verwegen, bleibt allenfalls ein Eindruck hängen, dann hat man noch Glück, oder bleibt gar nichts hängen, oder im schlechten Fall sogar eine Reaktanz, man lehnt das Ganze ab und entsteht eine Antipathie.
Frage mich, was da auch jetzt noch in Zukunft wird passieren, wie Werbung in Zukunft wird aussehen. Lasst uns da noch eine Prognose wagen, gerade als nächstes hier im Treffpunkt auf dem Eis. What you gonna do? Werbung, woher wir schauen, Werbung, woher wir gehen. 7000 Mal pro Tag werden wir durchschnittlich mit Werbung konfrontiert, haben wir am Anfang von unserer Sendung gehört. Da nützt auch der Kleber bitte keine Werbung am Briefkasten nicht mehr so viel. Wie sieht echt die Werbung von der Zukunft aus? Da haben sicher meine beiden Gäste ein paar Ideen, Pius Walker und Emil Annen. Also mittlerweile werden wir ja in unserem elektronischen Briefkasten zumindest mit Werbung bombardiert. Was denkt ihr, ich lasse das mal offen, woher entwickelt sich die Werbung?
Ich würde meinen, es gibt ganz viele neue Werbeformen, teilweise vermischt mit alten Formen. Sie haben es angetönt, die elektronische Werbung. Ein weiterer Trend ist, dass die Werbung immer auf engere Zielgruppen rausgeht, mit Haufen einzelnen Formen, wo man nicht mehr die grosse Massenwerbung macht. Und von der Gestaltung würde ich meinen, gibt es langsam einen Gegentrend, wo der Pius Walker angefangen hat, dass man mit wieder ruhige Werbung macht, ein bisschen weniger schnelle Schnitt aufs Aufnahmevermögen und verstärkt auf die Emotionen ausgeht.
Ja, ich denke, im Großen und Ganzen ist das wirklich genau das, was passiert. Also die mediale Landschaft wird immer fragmentierter, es wird immer komplexer, es gibt neue Werbeformen, was das Medium angeht. Aber, und das ist genau das Lustige, inhaltlich erleben wir eigentlich eine Rückentwicklung. Also es muss einfach sein, es muss verständlich sein und es muss sehr punktgenau sein. Ich sage immer, ein schlechter Film wäre auch nicht besser, wenn er mir aufs Mobiltelefon geschickt wird und ich ihn dort anschaue. Oder das ist im Prinzip die Faszination, Handy, die nimmt auch ab und dann ist das auch dort wieder vorbei. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass man menschlich bleibt, dass man einfach bleibt und dass man vor allem die Botschaften richtig pointiert erzählt, egal in welchem Medium.
Aber gerade im Medium Handy, da geht ja einiges im Moment und wird wahrscheinlich auch für euch in Zukunft interessant sein als Werber.
Ja, es gibt Informationsüberflutung, oder? Es gibt Informationsmüll. Man hat das Gefühl, man sei immer überall informiert. Tatsächlich ist es aber so, dass man einen Großteil von seinem Kopf mittlerweile ins Internet deplatziert. Also man nimmt gar nicht mehr Botschaften auf, sondern man tut sie nur noch durchlaufen lassen. Der aktuelle Spiegeltitel ist da ja als Beispiel.
Der sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr, wie es so schön heisst, in einem alten Sprichwort. Wie sieht es aus mit versteckter Werbung? Also man hört da manchmal schon, dass man beeinflusst werden mit Düften und irgendwelcher musikalischen Berieselung in Warenhäusern, wo man manipuliert sollen werden. Wie seht ihr das, Emil Annen?
Also das mit den Düften in den Warenhäusern, da sieht man die Säulen an den Eingang stehen oder sonst irgendwo das passiert. Es kursieren ein Haufen andere Geschichten von versteckten Werbung in Werbefilmen und so weiter. Hat in den 50er Jahren schon mal hat ein Werber in den USA, New York, gesagt, er hätte das gemacht und den Umsatz in der Pause gesteigert. Das ist in einem Buch veröffentlicht worden, ein Aufschrei durch die ganze Menge. Das hat Niederschlag gefunden in alle Gesetzgebungen der Fernsehsender, auch der schweizerischen. Unterschwellige Werbung ist verboten. Der James Weickery, wie der Mensch geheissen hat, hat dann irgendwie ein halbes Jahr später zugegeben, ist alles ein stunkener Logen, ist ein Werbegeber für seine Werbeagentur gewesen. Aber, und man hat dann noch wissenschaftlich versucht, das alles nachzuvollziehen. Man hat die Effekte nie können nachweisen. Aber es ist heute noch so, auch ich habe schon Kollegen verwünscht, die das wieder ihren Studenten erzählt haben, das passiert mit unterschwelliger Werbung. Und dasselbe auch in Warenhäusern, unter der Musik, da gibt's versteckte Werbebotschaften und so weiter. Funktioniert alles.
Aber eins muss man natürlich zusammenfassend schon erwähnen, die Werbebranche, die ist halt auch sehr spielerisch, äußerst kreativ.
Ja, Kreativität ist ja sicher mal nicht schlecht per se, aber ich denke auch, was ja unsympathisch ist, wenn man einen Trick macht, oder? Also als Werbe, die Tricks, einen Werbetrick zu machen, das ist unsympathisch, sobald er dechiffriert wird, auf das geht mir nicht gerne rein.
Ein Thema muss ich noch ansprechen, wenn es um Werbung geht, nämlich Sex. Sex sells, sagt man offenbar unter Werbung. Also verkauft. Jetzt denkt man, es nimmt immer mehr zu. Es wird langsam an, fast ein bisschen ein Störfaktor werden. Wie seht ihr das?
Sex als Störfaktor?
Ja, nein, also dass man plötzlich vom Produkt abgelenkt wird, weil immer mehr Haut gezeigt wird. Oder ist das jetzt eine falsche Interpretation?
Nein, ich meine, per se kann man wahrscheinlich sagen, dass die Haut interessanter ist als das Produkt, das daneben steht.
Ja, das, gut, ist genau das muss ein Störfaktor Faktor sein für euch.
Das ist genau das Problem von dieser Werbung, oder? Ja. Ich sage mal, das ist im Prinzip ist das eine Art ein Trick, dass man sagt, anschauen, wenn man eine hübsche Frau sieht, dann schaut man eher an. Aber ob man dann die Botschaft, Produktbotschaft hängen bleibt, das ist dann sehr stark in Frage gestellt. Oder ob man dann in dem Umzugsspind, wo man da sieht, wo dann die nackten Mädels ausgeschnitten wird, dann einfach das Produkt und da keinen Platz mehr hat, das sieht man dann auch. Dann merkt man, wie sinnvoll die Art von Werbung ist. Also, wir sind da, glaube ich, einer Meinung, wir finden sie relativ beschränkt.
Ja. Jetzt bin ich gespannt, wie viel Sex hier vorkommt in unseren Werbespots, unseren Slogans, die Hörerinnen und Hörer kreiert haben. Wir haben laufend noch E-Mails jetzt entgegengenommen. Auf drs1.ch und Treffpunkt kann man sämtliche Ideen anschauen und nachlesen. Und wir stellen eine Auswahl vorstellen, gerade in wenigen Augenblicken. RS1 Treffpunkt. Wir haben heute unter anderem auch nach einem knackigen Slogan gefragt, zum Anfang eben unseren Sender zu bewerben. Hörerinnen und Hörer sind hier aktiv gewesen und haben uns Vorschläge gemailt. Ihr könnt es auch anschauen und lesen auf drs1.ch und Treffpunkt anklicken. Sämtliche, ich weiss auch nicht, wie viel sind das eigentlich? 50. Über 50 habe ich gehört, dass sie hier reinkommen. Und da haben wir jetzt natürlich ziemlich fest müssen studieren, für hier eine Auswahl zu treffen. Herr Annen und Herr Walker, wie tut ihr die Arbeit von unserer Hörerschaft begutachten?
Ja, zuerst einmal sind wir natürlich hoch erfreut, dass in kurzer Zeit so viele reingekommen sind. Das ist ja wirklich fantastisch.
Kommt euch nicht so schnell,
he? Nein, also ich habe immer etwa einen Monat und lasse mich das dann auch zahlen, oder? Und ich bin natürlich ein bisschen konsterniert, dass dann so viele gute Ideen reingekommen sind. Also auf der einen Seite stellt man aber eins auch so vor, fest, es sind sehr viele Reime dabei. Also eigentlich kann man im Prinzip sagen, dass Eis, das ist natürlich eine Verlockung, oder? Das reimt sich sowohl auf Kais wie auf Heiss wie auf Mais. Und so sind dann entsprechend dann die Claims. Und wir haben eigentlich so eine Regel, angewendet, wenn er gesagt, wenn das Claim auch für Formel 1 geht, dann tun wir ihn mal auf die, in die Zweipiste. In zwei besten Schubladen rein tun und haben dann eigentlich auch so die anderen.
Aber man sollte vielleicht gleich noch von diesen Sprüchen zwei, drei vorlesen, die euch auch gefallen haben. Also mir gefällt zum Beispiel, lass dich nicht stören beim Radio hören. DRS1. Und nachher, das ist mein Lieblingsspruch. Nichts ist schlimmer als kein DRS im Sinn. Das ist schön. Wer hat das geschrieben? Drita Behler. Einfach so schnell. Zum Ehrmaus geschüttet, nichts ist schlimmer als kein DRS im Zimmer. Gefällt euch auch heran? Ja,
fällt auch.
Aber.
Aber das Problem ist, wenn das kein nicht so richtig durchkommt, wird es problematisch. Es hat viele von diesen Slogans sind ein bisschen relativ rang. Wir haben eher darauf tendiert, kurz und zack und irgendwie mit einem, zwei Worten auf den Punkt bringen und das war's. Und das ist relativ harte Arbeit. Darum hat der Pius Walker auch gesagt, hey, manchmal einen Monat an einem Slogan. Wenn man es wirklich auf den Punkt bringen muss, kann man schon vorstellen, dass jetzt allenfalls frustriert ist.
Aber dürfen wir denn jetzt wissen, was sind so die dir jetzt in die engere Rangheit gesetzt?
Ja, ich glaube, wir haben ein bisschen Folgendes gemacht. Wir haben gesagt, also, das muss im Prinzip, der Slogan sollte etwas sagen über das Radio, nicht nur einfach formal hübsch tönen. Und es hat so zwei, drei dabei, die wir finden, die sind interessant. Also es gibt da einen, der schwingt auch mit oben aus, das ist der RS1 Radiozeit, der reimt sich überhaupt nicht, aber es zeigt ein bisschen das, was der RS1 eigentlich macht, das ist eine interessante Sendung, man nimmt sich Zeit fürs Radio, es ist nicht so ein Bombardement von Worten, sondern es ist eigentlich eine Qualität, es ist Qualität in dem Radio drin und das schwingt in dieser Radiozeit, schwingt das sehr gut mit. Beispielsweise, da hat es einen anderen Ohrkopf gut, steht ein bisschen schräg in der Landschaft rein zuerst, also es ist so fast ein bisschen angelsächsisch, kommt
also
daher.
Also
es
ist der Ohr?
Ohr, Kopf, gut. Also es ist so, er stört eigentlich fast ein bisschen und hat aus dem Grund auch gewisse Qualität. Also
es sind drei Wörter, jetzt sehe ich es hier, aber Ohr, Kopf, gut. Das gefällt euch jetzt?
Ich finde, der hat etwas, wo einem eben stört und das ist oftmals so wie guter Slogan, dass die eigentlich nicht so abrutschen wie Öl und einfach reimen und dann sind sie durch, sondern sie haben etwas, wo einem fast ein bisschen zu denken gibt und das ist dann eben schon gut. Dann fällt
das
klingt
mir jetzt einfach sehr schräg, muss ich sagen, ran. Also Ohr, Kopf, gut, da hätte ich jetzt fast ein bisschen Mühe. Wenn ich jetzt das als Slogan müsste sagen, auch als Moderator. Ohr, Kopf, gut, der sei es. Hallo, hallo, guten Morgen.
Und schon setzt man sich intensiv mit dem auseinander. Ja. Und das ist eigentlich das Positive am Sport. Die anderen, Pius Walker hat es gesagt, die können so glatt runter. Der bleibt im Hals hängen und stecken. Und dann beschäftigt man sich damit. Und das ist das, was man eigentlich mit der Werbung will.
Der gibt zu reden, oder?
Ohr, der gibt zu reden, genau.
Kopf, gut. Und weil es ist der Claim, jetzt fange ich auch schon an, in so Fachspruch reden. Der Spruch, der euch am besten gefällt, oder der Slogan?
Ja, das ist eben genau das Lustige, vielleicht jetzt an dieser Auswahl, die wir da miteinander gemacht haben, da kurz vorher. Und wir haben eigentlich das Gefühl gehabt, dass genau der, der eigentlich am wenigsten claimig ist, nämlich nur das Wort Radiozeit, dass der eigentlich ziemlich gut ist.
Radiozeit. Ja. Und der Vorschlag, der kommt vom Felix Werner. Und ihn habe ich jetzt am Telefon. Herr Werner, herzliche Gratulation.
Danke vielmals.
Hey, ihr habt den DAB-Radioempfänger gewonnen, den werden wir euch zuschicken. Gratulation, dass ihr uns hier Werbeslogan habt kreiert. Ist das Krampf gewesen oder ist euch das gerade einfach so zack in den Sinn gekommen?
Das muss spontan in den Sinn kommen. Normalerweise passiert das irgend am Morgen beim Rasieren, aber jetzt ist es gerade beim Autofahren passiert.
Ja, seid ihr einer, der Werbung macht?
Also ich tue mich beruflich ein bisschen mit Kommunikation und so beschäftigen am Rand schon, ja.
Mhm. Und sonst geht das ein bisschen anspruchsvoller, respektive ein bisschen länger?
Also ich verstand, Herr Walker, es ist auch nicht so, dass mir immer alles innerhalb von zwei Minuten einfällt. Es geht manchmal auch länger, ein paar Wochen oder ein paar Monate, aber manchmal ist es so, glaube ich, dass die spontanen Ideen, die man hat, gar nicht die schlechtesten sind. Und da ist es jetzt einfach so eine positive Assoziation gewesen, zu der sein.
Sagt mir ganz kurz, wie seid ihr drauf gekommen, an was habt ihr gedacht, wo ihr das Wort Radiozeit kreiert habt?
Eben im Prinzip ist es so eine spontane Assoziation, was passt dazu. Und dann ist mir das in den Sinn gekommen, wie es genau passiert ist, das kann ich auch nicht sagen.
Aber das Wort Zeit, das ist einfach auch eine Verbindung mit Mit was denn?
Eben, man nimmt die Zeit zum Radio los, man hört es bewusst. Ist für mich auch ein Qualitätsmerkmal, dass man nicht sagt, das läuft einfach und stört mich beim Arbeiten, das Radio, sondern eben, ich nehme immer Zeit dafür. Und oder ich gebe Zeit, um das zu hören, also in die Richtung vielleicht.
Felix Werner, wir schicken euch so einen DAB-Radioempfänger zu euch nach Riechenheim. Und das Wort Radiozeit erlauben wir uns natürlich jetzt ein bisschen für uns zu pachten. Mal schauen, was da unsere Marketingabteilung dazu sagt, gell?
Sehr gerne.
Vielen Dank fürs Mitmachen, überhaupt allen zusammen, die mitgemacht haben. Euch im speziellen schönen Tag, Herr Werner. Bleibt noch schnell am Telefon für die Adresse, gell? Ist gut.
Danke.
Merci vielmals. Das war der Treffpunkt. Der Werbeforscher Emil Annen und der Werber des Jahres Pius Walker sind bei mir hier im Studio zu Gast gewesen und allen, die kreativ mitgeschafft haben bei unseren Werbe-E-Mails, die wir hier bekommen haben, die ganzen zwei Stunden lang. Vielen herzlichen Dank.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS 1.